Ja, es ist mir eine Freude, geliebte Jugend, bei euch zu sein. Ich habe mich darauf wirklich gefreut. Und wir sind so dankbar, dass wir auch so eine tolle Jugendgruppe haben in der Hoffnungskirche. Und sind Gott so dankbar, dass er am Werk ist, dass er auch hier in der Jugend wirkt, dass Menschen hier zur Buße finden und dass Menschen hier Gott kennenlernen, Jesus, und dass hier auch eine klare Verkündigung stattfindet. Und wir sind dankbar für euch, dass ihr hier in der Gemeinde seid, dass Gott euch hier hingestellt hat. Wir sind auch dankbar für eure Jugendleitung, mit der wir auch in Kontakt sind, auch als Gemeindeleitung. Wir sind dankbar für Lukas, der hier wirklich mit Herzblut auch die ganze Arbeit leitet, und stehen auch voll und ganz hinter ihm und hinter der Leiterschaft von der Jugendgruppe. Und auch ein recht herzliches Dankeschön an euch alle, dass ihr es eurer Leiterschaft auch leicht macht. Es gibt auch Jugendgruppen, das kenne ich auch aus meiner Vergangenheit, die das der Leiterschaft nicht so leicht macht. Aber ihr seid ein tolles Beispiel, und es ist ja auch Segen, der daraus fließt. Wir sehen, dass Gott am Werk ist, und freuen uns gemeinsam mit euch. Ja, wir haben ein spannendes Thema, und ich möchte noch zu Beginn beten. Danke, Herr, für dein Wort, das wir auch heute wieder betrachten können. Wir danken dir, Herr, dass du durch dein Wort zu uns redest. Herr, und ich bete, dass du uns auch heute durch dein Wort zeigst, wie wir vor dir stehen und wie groß deine Liebe ist. Lass uns heute auch näher zu dir kommen, Herr Jesus, und das Werk, das du vollbracht hast, neu schätzen lernen. Amen. Wie kann ein liebender Gott Menschen in die Hölle schicken? Tim Keller schreibt in seinem Buch Warum Gott, was ich allen empfehlen kann, ich habe ein bisschen was daraus gelesen. In unserer Kultur ist das Gericht Gottes eine der anstößigsten Lehren des Christentums. Und Tim Keller schreibt, als Pastor predige ich oft über Bibeltexte, die den Zorn Gottes, dem jüngsten Gericht oder den Höllenstrafen reden, also die vom Zorn Gottes, dem jüngsten Gericht oder den Höllenstrafen reden. Und in den Predigtnachgesprächen nehmen mich die New Yorker regelmäßig wegen dieser Lehren in die Zange. Es ist also eines der anstößigsten Lehren. Vielleicht stimmst du hier auch zu und sagst, die Hölle? Nee. Davon will ich nichts wissen. Und wie kann das Christentum denn überhaupt über die Hölle und ein ewiges Verderben reden, da wir doch überzeugt sind, dass Gott ein liebender Gott ist? Aber Tim Keller schreibt, er kann die Bedenken verstehen. Er kann auch den Schock, der dann hier und da entsteht, gut verstehen. Und wir übrigens auch. Viele bejahen ja die Auffassung, dass Glaube unabhängig sein sollte von Kirche oder von Synagoge oder was auch immer. ich kann ja mich selbst entscheiden, woran ich glaube, und ich möchte doch meinen eigenen Glauben finden. Viele wollen doch einen Gott, der immer zu ihnen steht, egal wie wir unser Leben führen. Genauso wie ich mein Handy aussuche, Bildschirmgröße, Speicherplatz, die Kamera, die Farbe, die Marke, das Betriebssystem. Genauso kann ich mir doch auch meinen Gott aussuchen, oder nicht? Und es geht dann ja später mit dem Auto weiter. Die ganzen Extras, die man sich in ein Auto reinbasteln kann, das ist ja unglaublich, was es an Sonderausstattung gibt. Und du kannst dich dann auf der Homepage des jeweiligen Fahrzeugherstellers durchklicken und dir genau aussuchen, was denn dein Auto haben soll und was nicht. Wieso sollte es mit Gott nicht auch so sein? Und die breite Masse der Gesellschaft wehrt sich mit aller Entschiedenheit gegen einen Gott, der die Menschen bestraft, ja auf ewig bestraft. Ja, vielleicht sagst auch du, das will doch niemand hören, was geht denn bei euch hier ab? Ihr seid doch aus dem letzten Jahrtausend. Euch rennen ja die Leute weg. Ich habe mitbekommen, es gibt einen Spiegel-Bestseller, ein Buch von Pfarrer Rainer Schießler, der sagt, die Kirche sollte sein wie ein Wirtshaus. Es braucht freundliche Kellnerinnen, es braucht gutes Essen und dann geht's allen gut und die Leute kommen. Also das Produkt muss stimmen. Wir sollen doch nur das reden, was die Leute hören wollen. Da ist unser Standpunkt als Gemeinde. Wir wollen ganz klar das verkündigen, was Gottes Wort uns sagt. Wir wollen eine bibeltreue Gemeinde sein. Und auch wenn es Themen gibt, die anstößig sind, dann ist es doch der Auftrag unseres lebendigen Gottes, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Auch wenn es teilweise hier und da anstößig ist. Aber wir wollen hier nichts verkündigen, wonach den Menschen die Ohren jucken, sondern es ist der göttliche Auftrag an uns als Gemeinde und an die ganzen Gemeinden rund um die Welt, das zu verkündigen, was Gottes Wort sagt, und zwar uneingeschränkt und in der ganzen Wahrheit nach dem Verständnis, das Gott uns gegeben hat, und das wollen wir auch heute tun. Ich habe einen Text aus dem Psalm 145, der ist die Grundlage dieses Wortes der Verkündigung. Das ist der Psalm 145, die Verse 17 bis 21. Ihr könnt gerne eure Bibeln aufschlagen und mitlesen. Das ist ein Text über die vollkommene Gerechtigkeit Gottes. Denn wenn wir über Himmel und Hölle reden und ein zugehöriges Urteil, dann braucht es einen Maßstab, an dem gemessen wird. Einen Maßstab, der der Rechtsprechung, und nichts anderes ist es ja, wenn es über ein Urteil geht, was deine Ewigkeit betrifft, dann ist das ein Maßstab, der der Rechtsprechung zugrunde liegt. Und das ist die Gerechtigkeit Gottes. Und deswegen der Text über die vollkommene Gerechtigkeit Gottes aus Psalm 145 ab Vers 17 bis 21. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihr Schreien und rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben. Und er wird alle Gottlosen vertilgen. Mein Mund soll den Ruhm des Herrn verkündigen. Und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Amen. Der Text startet mit einem Satz: Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen. Also ich möchte den Text gliedern in vier Abschnitte, in vier Punkte. Der erste Punkt ist der gerechte Gott. Der zweite Punkt ist der vertilgende Gott. Der dritte Punkt ist der gnädige Gott. Und der vierte Punkt ist der Aufruf zur Anbetung des alleinwahren Gottes. Erstens, der gerechte Gott. Der Vers 17 sagt uns, der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen. Die Bibel sagt einiges über die Gerechtigkeit Gottes. Ja, die Gerechtigkeit Gottes zählt zum Charakter Gottes. Wir lesen in 5. Mose 32, Vers 4, er ist der Fels, seine Werke sind vollkommen, alle seine Wege sind recht. Treu ist Gott und kein Böses ist an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Die Bibel zeigt uns hier einen Gott, der vollkommen ist. Alle seine Wege sind recht und es ist kein Böses an ihm und er ist gerecht und wahrhaftig. Wir lesen auch in 5. Mose 10, Vers 17, denn der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr über alle Herren, der große Gott, der Mächtige und der Schreckliche, der die Person nicht ansieht und kein Geschenk annimmt. Das bedeutet, Gott ist absolut unbestechlich. Er sieht auch die Person nicht an. Das bedeutet, er ist fair in seinem Urteil. Seine Gerechtigkeit ist unbeeinflussbar. Wir lesen im Psalm 89, Vers 15, Gerechtigkeit und Recht sind seines Thrones Stütze. Wir lesen in Hiob 34, Vers 12. Ohne Zweifel, Gott tut niemals Unrecht und der Allmächtige beugt das Recht nicht. Und wir lesen in Offenbarung 16, Vers 5. Und ich hörte den Engel der Gewässer sagen, gerecht bist du, o Herr, der du bist und warst, und der Heilige bist, dass du so gerichtet hast. Das bedeutet, dass selbst die Engel die Gerechtigkeit Gottes anerkennen. So wie wir gelesen haben, dass der Engel sagt, gerecht bist du. Das bedeutet, Gott ist die Gerechtigkeit in Person. Es ist nichts Falsches an Gott. Er ist vollkommen gerecht. Er ist durchdrungen von Gerechtigkeit. Und mit dieser Gerechtigkeit, die wir gerade beschrieben haben aus dem Wort Gottes, geht Rechtsprechung einher. Die Ausdrucksform der Gerechtigkeit sind die Gerichte Gottes. Wir lesen in Offenbarung 19, Vers 2, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Und dabei geht es nicht um ein irdisches Gericht, sondern es geht um das himmlische Gericht, von dem Rechtsprechung ausgeht, von einem vollkommen gerechten Gott, an dem kein Falsch ist, an dem nichts ist, was in irgendeiner Weise seine Gerechtigkeit manipulieren oder beeinflussen könnte. Das, liebe Freunde, ist unser Gott. Das ist der Gott der Bibel, von dem wir reden, von dem Rechtsprechung ausgeht. Wir kommen zu dem nächsten Punkt, der vertilgende Gott. Jetzt wird es sicherlich ein bisschen anspruchsvoll. Es geht bei dem ganzen Abschnitt jetzt auch nicht darum, irgendjemandem Angst machen zu wollen, sondern es geht schlichtweg darum, die göttliche Wahrheit weiterzugeben. Das ist nicht etwas, was ich sage, sondern es ist die Wahrheit aus dem Wort Gottes. Ja, Gott kann vertilgend sein. Und wir wollen auch nichts beschönigen, wir wollen auch nichts überdramatisieren. Es ist nicht unser Auftrag, etwas jetzt in einer gravierend dramatischen Weise euch weiterzugeben, um euch einzuschüchtern und euch zu irgendetwas zu drängen. Nein, es geht schlicht und weg darum, die Dinge beim Namen zu nennen, in aller Sachlichkeit und so, wie Gottes Wort es uns sagt. Also die Bibel redet von einem vertilgenden Gott. Wir lesen das in Vers 20b. Er wird alle Gottlosen vertilgen. Ja, das ist die biblische Wahrheit. Gott wird die Gottlosen vertilgen. Und das ist ernst zu nehmen. Wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Wir alle müssen vor dem Richterstuhl Gottes offenbar werden. Keiner kann sich ausnehmen. Es kann keiner sagen, das gilt für mich nicht. Gottes Wort sagt uns ganz klar, jeder, alle müssen vor dem Richterstuhl des Gerechten, des absolut Gerechten und Vollkommenen, unbeeinflussbaren Gottes offenbar werden. Und wir lesen in Offenbarung 20 ab Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Und vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das ist die biblische Wahrheit. Alle müssen offenbar werden vor dem heiligen Thron Gottes. Und da kann sich keiner rausnehmen. Die Sterberate liegt immer noch bei 100%. Und so ist es, dass die Gläubigen nach dem Tod sofort in die Gegenwart Gottes eingehen. Und die Ungläubigen werden nach ihrem Tod in einen Zustand des Getrenntseins von Gott, in dem sie bewusste Strafen erleiden müssen, übergehen. Und jetzt sagst du vielleicht, wieso muss Gott überhaupt vertilgen? Er ist doch ein liebender Gott. Kann er nicht einfach seine Gnade walten lassen? Wieso ist das so, wie Matthäus 25, 46 steht, dass die Ungläubigen eine ewige Pein erleiden müssen? Lukas 16, Vers 28 redet von einem Ort der Qual. Und in Offenbarung 20 steht es auch da, dass es eine Peinigung ist, die Tag und Nacht und von Ewigkeit zu Ewigkeit stattfindet. Wieso ist das so? Ist das nicht zu brutal? Vielleicht sagst du jetzt, stopp, interessiert mich nicht. Ich kann doch mein Leben trotzdem führen, wie ich will, nach meiner eigenen Vorstellung. Die Lehren über die Hölle, die glaube ich eh nicht. Schaut euch doch mal um, die meisten Menschen glauben daran eh nicht. Und die heutige Weltanschauung ist doch eh komplett anders. Was redet ihr hier überhaupt für einen Stuss? Die Masse der Gesellschaft glaubt doch da eh nicht dran. Mir liegt es am Herzen, ein bisschen darüber zu reden, wie es auch zu dieser Weltanschauung kam, dass die meisten Menschen da auch nicht mehr dran glauben. Und Tim Keller hilft uns in seinem Buch, warum Gott auch hier weiter. Und er schreibt, in früheren Zeiten ging man davon aus, dass es außerhalb des Individuums eine transzendente moralische Ordnung gab, mit der man lernen musste, klarzukommen. Und man hielt sich daran und entwickelte entsprechende Charaktereigenschaften, so wie Demut, wie Mitleid, Mut, Diskretion, Loyalität. Und man fügte sich dieser moralischen Ordnung. Was im Klartext bedeutet, es gab eine übergeordnete moralische Ordnung, wie zum Beispiel, dass man als Ehepaar gemeinsam durch dick und dünn geht. Ehescheidung war ja vor 100 Jahren oder vor 60, 70 Jahren noch verpönt. Oder auch im Staat Malta, das war ja der letzte Staat in der EU, wo Ehescheidungen dann letztlich doch gesetzlich auch erlaubt wurden. Und das ist noch nicht mal so lang her. Meines Wissens um die 10 Jahre sowas rum. Also es gab eine höhere moralische Ordnung und da hat man sich dran gehalten. Zum Beispiel, dass die Kinder den Eltern gehorchen sollen, dass man nicht den Eltern groß widersprechen darf, dass man keinen Geschlechtsverkehr vor der Ehe hat, das war verpönt. Oder dass man als Mann einfach nur ein Mann ist. Das war klar. Da hat man doch nicht drüber nachgedacht, ich möchte jetzt eine Frau sein. Und so hat sich die Gesellschaft dieser moralischen Ordnung, dieser höheren moralischen Ordnung unterordnet. Und Tim Keller schreibt in seinem Buch, heute ist die Realität nicht mehr eine höhere moralische Ordnung, sondern die natürliche Welt. Und anstatt zu versuchen, unsere Wünsche an diese höhere Ordnung anzupassen, geht die Menschheit hin und passt die Realität den Wünschen an. Mit einem Partner klappt es nicht, dann suche ich mir einen neuen. Der entspricht nicht mehr meiner Vorstellung, kein Thema. Man redet ja heute auch von Lebensabschnittsgefährten. Weil man von vornherein weiß, das ist nur zeitlich begrenzt. Oder Kinder, falscher Zeitpunkt, lass dich abtreiben, kein Problem. Oder man stellt sich die Frage, soll ich vielleicht mir mal überlegen, wie es ist, eine Frau zu sein? Und so hat die Welt sich eine Realität geschaffen, wo man die Realität einfach an die Wünsche anpasst. Das ist genau wie mit dem Handy und mit dem Auto, mit allem anderen. Warum soll ich nicht mein Leben, das ja letztlich mir gehört, auch meinen Wünschen anpassen? Und das hat sich in den Köpfen der modernen Gesellschaft so gefestigt, da ist es doch klar, dass es unfair erscheint, dass es einen richtenden Gott gibt. Das kann doch gar nicht der Fall sein. Ich kann mir doch mein Leben von A bis Z selbst gestalten, so wie ich es will. Einen Gott kann es doch gar nicht geben, der irgendwann mal darüber richten wird. Und wohin hat uns das geführt? Ehebruch ist für viele eine gute Alternative. Sex vor der Ehe, auch kein Problem, gehört dazu. Gegen die Eltern rebellieren, macht jeder, mache ich auch mit. Ja, und die Abschaffung der Geschlechter ist im vollen Gange. Und jeder glaubt so sehr an sein gutes Recht, dass allein die bloße Vorstellung eines göttlichen Gerichts unmöglich erscheint. Und dass Gott den Menschen einer ewigen Höllenpein aussetzt, das kann gar nicht sein. So eine Welt hat die Gesellschaft sich aufgebaut, Und was dazu führt, dass die Realität immer mehr den Wünschen angepasst wird und den Begierden der Menschheit gar keinen Einhalt mehr gebietet. Die Menschheit lebt so sehr in der Abschottung von Gott, dass man es schlichtweg für unmöglich hält, dass der Gott der Bibel überhaupt existiert. Und das Schlimme ist ja, je fester man etwas behauptet und je länger man etwas behauptet, desto mehr Menschen glauben letztlich daran. Und wenn dann noch ein bisschen Emotionen dazukommen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis du deine Leute hast, die das Gleiche behaupten wie du. Das ist das Tückische. Aber was sagt Gottes Wort? Psalm 10, Vers 4. Der Gottlose sagt in seinem Hochmut, er wird nicht nachforschen. Alle seine Gedanken sind, es gibt keinen Gott. Ich fand das treffend für unsere Zeit, die ja so geprägt ist von, die einfach fernab ist von Gott. Und die ganze Gesellschaft entfernt sich immer weiter von Gott. Und es gibt immer weniger bibeltreue Christen, die sich wirklich uneingeschränkt zu dem Wort Gottes bekennen. Es gibt immer mehr Menschen, die sagen, es gibt keinen Gott. Ich möchte uns heute auffordern, darüber nachzudenken. Folgen wir der Masse? Folgst du der Masse? Nur weil es die Masse der Gesellschaft es für Irrsinn hält, dass es einen richtenden Gott gibt, heißt das noch lange nicht, dass es tatsächlich so ist. Nur weil die breite Masse auch ohne Gott lebt, heißt es nicht, dass es keinen Gott gibt. Und als Gläubige ist unser Maßstab eben nicht die Masse der Gesellschaft, sondern das lebendige und heilige und ewige Wort Gottes. Wir wollen niemals irgendjemandem blind folgen, sondern wir wollen alles auf Basis von Gottes Wort prüfen. Und ich ermutige auch dich dazu, dass du das hinterfragst, deinen Standpunkt hinterfragst. Was ist die Basis deiner Meinung? Ist es das, was die Menschen sagen? Gott sagt uns in seinem Wort, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort bleibt in Ewigkeit bestehen. Das ist unsere Basis. Deswegen folgen wir auch keinem Mainstream, sondern wir folgen dem, was Gottes Wort sagt. Und wie ich es vorhin gesagt habe, alle werden offenbar vor dem Richterstuhl Christi. Vielleicht ist heute der Zeitpunkt, wo du deine Weltanschauung korrigieren kannst. Ich möchte uns ein bisschen was sagen über den Gott der Bibel. Und ich möchte uns einladen, Gott als den zu sehen, der er in Wahrheit ist. 1. Mose 17, Vers 1. Ich bin Gott, der Allmächtige. Römer 1, Vers 23. Gott ist unvergänglich. 1. Timotheus 1, Vers 17. Er ist unsterblich. Psalm 139 zeigt uns, er ist allwissend und allgegenwärtig. Römer 16, 27, er ist allein weise. Psalm 83, er ist der Allerhöchste. Psalm 102, er ist unwandelbar. Matthäus 5, er ist vollkommen. Hebräer 12, er ist ein verzehrendes Feuer. Josua 24, er ist eifersüchtig. Und so geht es weiter. Er ist treu, er ist groß, er ist gut, er ist gerade, er ist wahrhaftig. Keiner war vor ihm. Niemand ist wie er. Er erfüllt die Erde und den Himmel. Das sind alles Verse aus dem Wort Gottes. Das, Geschwister und Freunde, das ist unser Gott, an den wir glauben. Er ist Gott, der Allmächtige, der von Ewigkeit zu Ewigkeit regiert und zu jeder Zeit, zu jeder Sekunde aller Anbetung würdig ist. Und eine Eigenschaft von Gott sticht besonders hervor. Das ist Gottes Heiligkeit. Offenbarung 4, Vers 8 sagt uns, in einem dreifachen Ausruf, es ist die einzige Eigenschaft, die von Gott dreifach hintereinander bestätigt und betont wird. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige, der da war, der da ist und der da kommt. Das ist der Gott der Bibel. Er ist abgesondert. Er ist vollkommen gerecht. Es kann nichts Schlechtes und nichts Böses in seiner Nähe sein, in seiner Gegenwart. Und Johannes Calvin sagt so schön, den Menschen ergreift erst dann die Erkenntnis seiner Niedrigkeit recht, wenn er sich an Gottes Majestät gemessen hat. Natürlich, wir Menschen kommen uns so groß vor. Wir erforschen das Weltall. Schaut mal, was wir für Technologien entwickelt haben. Ich war ganz beeindruckt hier von dem Spiel. Das hat es zu meiner Zeit vor 20 Jahren noch nicht in der Jugend gegeben. Oh Mann, so alt bin ich schon. Ja. Ich bin jung, 18. Schaut mal, was wir für Technologien entwickelt haben. Woran messen wir das? Wir begreifen erst dann richtig, wie wir stehen, wenn wir uns an der Majestät Gottes messen. Und dann erkennen wir, dass trotz dieser Technologien und all der Errungenschaften, dass wir eigentlich nichts sind vor dem allmächtigen und heiligen Gott. C.J. Mahaney hilft uns hier auch weiter. Er schreibt, wir müssen verstehen, wie unser Zustand ist und ihn aus Gottes Perspektive sehen. Die göttliche Ordnung verlangt, dass Gott der Ausgangspunkt ist und nicht wir. Gott als den Ausgangspunkt zu akzeptieren, bedeutet, verstehen zu lernen, wie unser Zustand in seinen Augen aussieht. Und dazu möchte ich uns auffordern. Natürlich, die Menschheit hat es weit gebracht. Aber wir müssen uns an Gottes Majestät messen, um zu erkennen, wie niedrig wir eigentlich sind. Und wir müssen verstehen, dass Gott absolut abgesondert lebt. Es sind Engel, die Tag und Nacht den Allmächtigen anbeten, die sich selbst die Augen verdecken, weil sie seine Heiligkeit nicht ertragen können. Das ist unser Gott. Ich wünsche, dass wir das mehr im Kopf haben, wie wir vor Gott stehen. Und gemessen an Gottes Majestät können wir eigentlich nur zu der Erkenntnis kommen, die uns in Römer beschrieben wird, alle ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das ist die Realität über uns Menschen, wenn wir uns an der Majestät Gottes messen. Dann erkennen wir die Niedrigkeit und die Schlechtigkeit unseres Herzens. 1. Mose 8, Vers 21 sagt uns ganz klar, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Matthäus 19, Vers 17 sagt uns, niemand ist gut als Gott allein. Wir ermangeln alle des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Keiner ist gut vor Gott. Das ist die biblische Wahrheit über uns Menschen. Und in dem kontinuierlichen Streben nach Macht und Herrschaft hat uns der Geist der Moderne in unserem Stolz und Hochmut dazu geführt, über richtig und falsch entscheiden zu wollen. Mit fatalen Folgen. Ja, wir sind ja sogar so weit, dass die Kinder mit 14 Jahren selbst über ihr Geschlecht entscheiden dürfen. Wird gerade in der Politik diskutiert. Das Elternrecht soll ausgehebelt werden, soll im Grundgesetz verankert werden, dass Kinder mit 14 Jahren über ihr Geschlecht einfach entscheiden wollen können. In der Phase, wo sie mitten in der Pubertät sind oder gerade reinkommen, wo alle Hormone durchdrehen. Und jetzt überlasse meinem Kind in dieser Lebensphase die Entscheidung, ob er jetzt ein Junge oder ein Mädchen sein soll. Soweit haben wir es in unserem kontinuierlichen Streben nach Macht und Herrschaft gebracht, als Menschheit. C.J. Mahaney sagt, in Anbetracht der Tatsache, wie unsere Sünde im reinen Licht Gottes, des gerechten und heiligen Gottes aussehen muss, dann stellt sich nur die Frage, warum wir überhaupt noch leben, warum wir überhaupt noch existieren, warum wir überhaupt noch leben und atmen. Der Geist der modernen Gesellschaft hat uns so weit weggebracht von Gott, dass das die berechtigte Frage wäre. Warum existiert die Menschheit überhaupt noch? Warum hat Gott nicht schon längst den Todesengel gesandt, um die gesamte Menschheit einfach nochmal zu vertilgen? Wir kommen zu dem Schluss, wenn wir den Gott der Bibel klar vor Augen sehen. Die Menschheit als gesamte Menschheit ist schuldig vor dem allmächtigen Gott. Und wir können es nicht aus eigener Kraft schaffen, den gottgemäßen Maßstab moralischer Vollkommenheit zu erreichen. Aber Gott hat es noch nicht so weit gebracht, uns komplett zu vertilgen. Aber eins müssen wir verstehen: Gott muss Sünde bestrafen. Der gerechte, der vollkommen gerechte und heilige Gott muss Sünde bestrafen. Ja, selbst als irdischer Richter würdest du deine Zulassung verlieren, wenn er einmal ein Auge zudrücken würde. Wie viel mehr muss Gott sich selbst auch treu bleiben? Und Gott muss Sünde bestrafen, weil sonst seiner Gerechtigkeit nicht Genüge getan würde. Psalm 45, Vers 8 sagt uns, du liebst die Gerechtigkeit und hasst die Gesetzlosigkeit. Gott muss Sünde bestrafen. Wayne Grudem sagt uns, das Argument, dass die ewige Strafe ungerecht sei, setzt irrigerweise voraus, dass wir das ganze Ausmaß des Bösen kennen, wenn Sünder gegen Gott rebellieren. David Kingdon bemerkt, dass die Sünde gegen den Schöpfer in einem Maße abscheulich ist, das gänzlich jenseits unserer von Sünde verunstalteten Vorstellungskraft liegt. Und wer hätte die Tollkühnheit, Gott vorzuschlagen, welche Strafe denn er zumessen sollte? Wer von uns möchte denn mit Gott verhandeln? Wer von euch sieht sich in einer Position, mit Gott verhandeln zu wollen, welches Maß der Strafe denn das Richtige wäre? Die Tatsache, dass wir selbst durchdrungen von Sünde sind, die lässt das Bild der Bemessung der Strafe unfair erscheinen. Aber eins müssen wir ganz klar sagen: Gott ist vollkommen gerecht. Er allein weiß, welches Maß richtig ist. Und dass Gott ein solches Maß der ewigen Bestrafung ansetzt, das zeigt uns nur, wie abscheulich die Sünde ist. Und an dem biblischen Maßstab gemessen können wir festhalten, eigentlich müssen wir alle in die Hölle. Wie wir gelesen haben, es ist kein einziger, der Gutes tut. Es ist kein einziger, der den Maßstab Gottes erfüllt. Und dann stellt sich ja die berechtigte Frage, ja, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Lukas 18, Vers 27 sagt uns, Jesus sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und ja, aus menschlicher Perspektive ist es unmöglich, in den Himmel zu Gott zu kommen. Aus menschlicher Sicht gibt es kein Mittel. Aber was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich, weil Gott einen Weg bereitet hat. Und das bringt uns zum nächsten Abschnitt. Der gnädige Gott. Wir lesen die Verse 17b bis 20. Gnädig ist der Herr in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihr Schreien und rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben. Und das ist die gute Botschaft, dass es neben dem Weg ins ewige Verderben auch den Weg zum ewigen Leben gibt. Weil Gott einen Weg bereitet hat. Wir dürfen jetzt aber nicht missverstehen, dass es so wäre, dass die Menschheit dann am Ende eingeteilt würde in diejenigen, die es geschafft haben in den Himmel und diejenigen, die es nicht geschafft haben und deswegen in die Hölle kommen. Wir haben alle versagt und ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Aber trotzdem gibt es einen Weg, dem ewigen Verderben zu entkommen und in die Gnade Gottes zu gelangen. Wir lesen in Offenbarung 20, Vers 15. Und wenn jemand nicht in dem Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also hier ist von einem Buch des Lebens die Rede. Und die Frage ist, ob dein Name darin geschrieben steht. Denn wenn du mit deinem Namen in dem Buch des Lebens stehst, kannst du froh sein, dass du zu denen gehörst, die gerettet sind. Und nachdem wir über den vertilgenden Gott gesprochen haben, ja, er wird die Gottlosen vertilgen und das Maß der Strafe ist die ewige Pein und die ewige Qual. Da können wir doch aber sagen, es gibt auch die Gnade Gottes, wir lesen in Römer 5, Vers 20, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger. Und ja, Gott liebt es, gnädig zu sein. Er liebt es, seine Gnade den Menschen zu schenken. 1. Petrus 5, Vers 10. Gott ist der Gott aller Gnade. Jakobus 1, Vers 17. Gott ist der Geber aller Gnade. Und die Gnade ist groß. Das lesen wir in Apostelgeschichte 4. Epheser 1 sagt uns, die Gnade ist reich. 2. Korinther 9 sagt uns, die Gnade ist überschwänglich. Römer 5 sagt uns, die Gnade ist überströmend. Epheser 1 sagt uns, die Gnade ist herrlich. Und ja, das ist die Gnade unseres Gottes. Er ist ein gnädiger Gott. Und die Bibel zeigt uns gerade da, wo die Menschen am größten versagt haben,
Gerade in diesen Momenten hat Gott sich als der gnädige Gott immer wieder auch bewiesen und hat den Menschen seine Liebe und Gnade gezeigt, sieht man immer wieder auch am Volk Gottes, dass Gott sie eben nicht getilgt hat und dass Gott sie eben nicht ausgelöscht hat, sondern dass er sie immer wieder zur Umkehr gerufen hat. Ja, Gott liebt es, gnädig zu sein. Es ist nicht einfach nur so, dass Gott auf dem Thron sitzt und wartet, bis endlich mal wieder jemand stirbt, damit er ihn in die Hölle werfen kann. Nein, ganz und gar nicht. Wir lesen in Hesekiel 33. So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. 2. Petrus 3, Vers 9 sagt uns, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Ja, die ganze Bibel berichtet uns von Gott, der einen riesigen Heilsplan entwickelt hat, um die Menschheit vor dem ewigen Verderben zu retten. Und die Frage ist, wie lange hat Gott noch Geduld? Er hätte Grund, die Menschheit komplett auszutilgen von jetzt auf gleich. Aber wir haben einen gnädigen Gott, der Geduld hat mit den Menschen, der bis heute noch ruft, um Menschen vor dem ewigen Verderben zu retten. Ja, die ganze Bibel ist eine Liebesbotschaft an dich. Die Hölle ist nur für einen bestimmt. Und das ist Satan. Matthäus 25, Vers 41 sagt uns, das ewige Feuer ist dem Teufel und seinen Engeln bereitet. Und Offenbarung 20, Vers 10, und der Teufel, das wird am Ende sein, der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und für den Teufel gibt es auch keine Gnade. Das Urteil ist gefällt. Aber nicht so mit den Menschen. Ja, nach dem Sündenfall wurde der Mensch zwar aus dem Garten verbannt, aber nicht jedoch ins ewige Verderben direkt geschickt. Und warum lässt Gott gerade den Menschen diese Gnade zukommen? Ich denke, weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Gott hat die Menschen in seinem Bilde geschaffen, ja, im Bilde Gottes schuf er sie. Und deswegen liebt Gott die Menschen und hat einen unglaublichen Heilsplan entworfen und umgesetzt, weil er möchte, dass die Menschen gerettet werden vor dem ewigen Verderben. Ja, weil er die Menschen liebt. Und solange die Zeit bleibt, erschallt der Ruf in die Welt, der Aufruf zur Versöhnung. Und so auch heute, lass dich versöhnen mit Gott. Noch leben wir in der Gnadenzeit. Noch ist Zeit zur Umkehr. Noch ist Zeit zur Buße, wo du dem ewigen Verderben entrinnen kannst. Wir lesen 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und so steht Gott mit breiten Armen und wartet darauf, dass du zu ihm umkehrst. Gott ist gnädig in allen seinen Werken, haben wir gelesen. Und hier müssen wir jetzt unterscheiden. Es gibt eine allgemeine Gnade, die Gott der gesamten Menschheit schenkt, trotz Sündhaftigkeit. Und unser Text beschreibt das ein paar Verse vorher. Wir lesen in den Versen 14 bis 16. Der Herr schützt alle Strauchelnden und richtet alle auf, die gebeugt sind. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Und du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Ja, so ist unser Gott. Er gibt seine Gnade der gesamten Menschheit trotz der Sündhaftigkeit. Er lässt sie in seiner Schöpfung leben. Ja, Gott gewährt der Menschheit seine Gnade. Und Gott hat den Bund damals nach der Sintflut aufgerichtet und hält ihn bis heute. Und er hat gesagt in 1. Mose 8, Vers 22, von nun an sollen nicht aufhören Saat und Ernte und Frost und Hitze, Sommer und Winter und Tag und Nacht. Es wird nicht aufhören. Saat und Ernte werden nicht aufhören, weil Gott es versprochen hat. Und das ist die Gnade, die der gesamten Menschheit jeden Tag zugutekommt. Ja, unser Gott ist ein gnädiger Gott. Und weil wir in der Schöpfung Gottes leben und jeden Tag aus seiner Schöpfung genießen, auch wenn du nicht an Jesus glaubst, auch wenn du nicht an Gott glaubst, du lebst jeden Tag in der Schöpfung Gottes und Gott versorgt dich. Es bist nicht du, nein. Was hast du dazu gemacht, dass die Kartoffeln wachsen? Wir haben ein kleines Gemüsebeet im Garten. Für mich ist das jedes Mal ein Wunder. Man legt ein Samenkorn in die Erde. Das Einzige, was du machen musst, ist es gießen. Gott schenkt die Sonne und du musst es nur gießen, wenn es nicht genug regnet. Aber es regnet ja auch die letzten Tage ausreichend. Also Gott schenkt die Sonne und den Regen. Und dann passiert dieses unglaubliche Wunder, dass ich ein paar Wochen später ein Radieschen aus der Erde zupfen darf. Was habe ich dazu gemacht? Nichts. Ja, wir leben in einer industrialisierten Welt, sodass wir das gar nicht mehr mitbekommen. Wir gehen in den Einkaufsladen und schmeißen den Einkaufswagen voll, fahren nach Hause und denken, das ist unsere Errungenschaft. Ich habe ja mein Geld verdient. Das Bild trügt. Es ist Gott, der die Menschheit versorgt. Beginnend von dem Tag, wo er es versprochen hat, Saat und Ernte werden nicht aufhören. Und so ist Gott derjenige, der dich versorgt, ob du an ihn glaubst oder nicht. Und deswegen haben wir auch überhaupt keine Ahnung, was es bedeutet, in einer Getrenntheit von Gott zu leben. Weil wir jeden Tag in der Schöpfung Gottes leben und von ihm bis heute versorgt werden. In der völligen Trennung zu leben, bedeutet abgekappt zu sein von jeglicher Gnade Gottes. Das ist die Hölle. Und was erleben wir heute? Die Hölle wird verharmlost. Ja, den kleinen Kindern, ich weiß nicht, ob ihr den Film von Disney kennt, Coco, da wird den kleinen Kindern vermittelt, dass nach dem Tod einfach eine Riesenparty steigt. Da tanzen die Skelette auf der Bühne, da gehen die Skelette einkaufen. Das muss man sich mal vorstellen. Welches falsche Bild wird den Kindern vermittelt? Es wird verharmlost, es wird vermittelt, dass einfach eine wunderbare Party nach dem Leben steigt. Und was die größte Lüge ist? Ja, du lebst in der Welt und empfängst jeden Tag die Gnade Gottes. Aber es gibt auch eine besondere Gnade, die den Gläubigen zuteil wird. Und das sind genau die, von denen der Text spricht. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihr Schreien und rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben. Er hört, die ihn anrufen. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihr Schreien und rettet sie. Und er behütet. Was für wunderbare Worte. Ja, das ist unser Gott. Und das gilt für alle, die anerkennen, ja, ich bin schuldig vor Gott. die anerkennen, ja, ich bin ein Sünder und ich kann mich nicht selbst zu einem guten Menschen machen. Ja, die anerkennen, ich bin Geschöpf und der Schöpfer steht über mir. Die anerkennen, dass ich von Grund auf böse bin und Rettung brauche. Die sich unter die mächtige Hand Gottes demütigen. Die erkennen, dass nichts Gutes in uns ist. Und die zur Umkehr und zur Buße kommen. Und die erkennen, dass sie Rettung brauchen. Ja, wer das bekennt, dass er schuldig geworden ist vor dem allmächtigen, vollkommen gerechten Gott, dem wird Gnade zuteil. Dem wird diese besondere Gnade zuteil. Wir lesen im Psalm 103, Vers 11, denn so hoch der Himmel über der Erde, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Und wie ist das möglich? Es ist möglich durch den einen Jesus Christus, der an unserer Statt die Strafe getragen hat, die du und ich, die wir Menschen verdient haben. Es ist durch den einen möglich, der am Kreuz sein Blut vergossen hat für dich, für deine und meine Sünden, damit wir die Gerechtigkeit empfangen, die vor Gott gültig ist. Wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Sodass wir einstimmen können mit Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Und so können wir festhalten, wir werden durch das Erlösungswerk Jesu Christi gerettet vor der ewigen Verdammnis, weil Jesus Christus an unserer Statt die Strafe getragen hat, die du und ich verdient haben. Wie groß ist die Gnade unseres Gottes, der Jesus Christus seinen Sohn gegeben hat an unserer Stelle und die Strafe auf ihn gelegt hat, damit wir Frieden haben können mit Gott. Das ist die frohe Botschaft, die bis heute in die Welt hinausschallt. Jesus Christus ist für uns, die Menschheit, gestorben, um uns, die wir an Jesus Christus glauben, vor dem ewigen Verderben zu retten. Er wurde schuldig an unserer Statt, damit wir freigesprochen werden vor dem ewigen Schuldbruch Gottes. Der Zorn Gottes hätte dich und mich treffen müssen. Aber er hat Jesus getroffen, sodass jeder, der an Jesus glaubt, nicht mehr unter dem Zorn Gottes steht, sondern unter die Gnade des allmächtigen, vollkommen gerechten Gottes kommt, weil die Gnade Christi uns durch Glauben angerechnet wird. Wir werden nicht gerettet durch unsere Werke. Kein Mensch kann durch seine Werke gerettet werden, sondern wir werden gerettet durch den Glauben an unseren wunderbaren Heiland Jesus Christus. Und das ist der Heilsplan, den Gott sich ausgedacht hat, um die Menschheit zu retten. Und davon handelt die ganze Bibel, angefangen vom Alten Testament bis hin zum Neuen Testament und in die Offenbarung hinein, sodass wir in Ewigkeit Jesus, das Lamm, das für uns geschlachtet wurde, anbeten werden, weil er das Werk vollbracht hat, um uns Menschen, die wir an ihn glauben und Buße tun vor ihm, zu retten. Wie wunderbar ist doch unser gnädiger Gott. Dem wir uns nahen dürfen, weil uns vergeben wurde. Ich komme zum letzten Punkt. Ich möchte dich aufrufen, den einzig wahren, vollkommenen Gott anzubeten. Der Psalmist sagt uns in Vers 21, mein Mund soll den Ruhm des Herrn verkünden. Und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Ja, David hat das erkannt. David hat erkannt, dass er sich demütigen sollte unter die mächtige Hand Gottes. Er hat Buße getan über seine Sünden und ihm wurde die Gerechtigkeit Gottes, die Gerechtigkeit Christi wurde ihm zuerkannt durch den Glauben. Und so hat er erkannt, dass er Rettung braucht. Und so war auch Abraham schon durch den Glauben gerecht gesprochen. Und ich möchte auch dich bitten und einladen,
dass du umkehrst und Buße tust vor dem allmächtigen Gott. Christus kam, um Menschen vom ewigen Verderben zu retten und Heil zu schenken. Es geht nicht darum, dass du zu einem besseren Menschen wirst. Jeder weiß, wenn wir uns gute Vorsätze machen, das funktioniert eine Woche, dann wird es noch schlimmer. Es geht darum, dass du zu einem neuen Menschen wirst. Wir müssen von Neuem geboren werden. Und das geschieht durch den Heiligen Geist, der in unser Leben kommt. Und du brauchst geistliches neues Leben. Und das geschieht, indem du Buße tust, indem du dein Leben Jesus gibst und Jesus einlädst, in dein Leben zu kommen. Epheser 4,22: Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerischen Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 17, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Der Psalmist sagt uns, mein Mund soll den Ruhm des Herrn verkünden. Es geht um seinen Mund und jetzt geht es um deinen Mund. Du hast die biblische Wahrheit gehört. Es geht um dich. Was ist deine Reaktion? Folgst du der breiten Masse der Gesellschaft? Oder entscheidest du dich, das anzuerkennen, dass wir als Menschen schuldig sind vor dem allein vollkommen gerechten und heiligen Gott und dass wir seine Hilfe brauchen und seine Rettung? Und er hat doch alles getan, um uns seine Gnade zu beweisen. Ja, er hat seinen eigenen Sohn gesandt, um uns zu retten, der für deine und meine Schuld gestorben ist. Ja, was hätte Gott noch mehr tun können? Was ist deine Antwort? Wir lesen in 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann zur Buße finde. Hörst du den Ruf? Komm nach Hause zu deinem Vater im Himmel. Und wenn du das tust, so gilt für dich auch, Römer 8, Vers 1, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Und das ist die frohe Botschaft, die bis heute schallt in die Welt hinaus. Wer an Jesus glaubt, der braucht sich nicht mehr zu fürchten vor der ewigen Verdammnis, sondern wir können gewiss sein, dass wir gerettet sind vor der ewigen Verdammnis und dass uns die Gerechtigkeit Jesu Christi zugerechnet wird durch den Glauben. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, wir haben dein Wort gehört. Du bist der einzig vollkommen gerechte Gott. Wir als Menschen sind schuldig geworden vor dir. Wir möchten Buße tun, Herr, und uns demütigen unter deine mächtige Hand. Wir danken dir für dein Heil, das du den Menschen schenken möchtest,
Vater im Himmel, und dass du deinen Sohn gesandt hast, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Herr, und so beten wir, dass wir doch zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir wollen uns lernen, in dem Licht zu sehen, wo wir uns befinden und an dem Maßstab deiner Majestät zu messen, damit wir erkennen, wie niedrig wir sind vor dir. Vergib uns, Herr, wenn wir uns arrogant gemeint haben, dass wir es besser wüssten. Herr, du hast uns gezeigt, wie groß du bist. Du bist allmächtig, allgegenwärtig. Und Ausdruck deiner Gerechtigkeit sind auch deine Gerichte, Herr, die uns auch zeigen, wie klein wir sind. Ja, und obwohl wir alle die Verdammnis verdient haben, weil wir alle schuldig geworden sind vor dir, so hast du es doch geliebt, gnädig zu sein und einen Weg zu bahnen. Und wir danken dir, Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist, um uns zu erlösen, um uns zu retten. Weil du uns so sehr geliebt hast, Vater im Himmel. Herr, lass uns doch erkennen, wie abscheulich die Sünde ist. Und das erkennen wir auch an dem Maß der Bestrafung, Herr. Sünde ist Rebellion gegen dich und ein Angriff auf deine Heiligkeit. Herr, wir beten, dass du uns das klar vor Augen führst. Als Gläubige wollen wir tot sein für die Sünde, Herr. Und in Heiligung wachsen, so wie dein Wort es sagt. Und ich danke dir, Herr, dass du uns gezeigt hast, dass wenn wir in dir sind, Jesus, dass es für uns keine Verdammnis mehr gibt, Herr. Und wie wunderbar ist es doch, in dieser Freiheit zu leben und in dem Frieden und mit der Freude auf die Ewigkeit. Weil wir wissen, wir werden in Ewigkeit bei dir sein, Jesus, und dich, das geschlachtete Lamm, in Ewigkeit anbeten, weil du allein bist, würdig zu nehmen, Jesus. Wir preisen dich für dein Werk und für deine unendlich große Liebe. Du bist unser Heiland und Herr. Dir wollen wir folgen, Jesus. Amen. Amen.